Zwei Jungs, 5 und 3 Jahre, packen den Rucksack. Die Mutter wird neugierig, möchte wissen, was ist denn da los? Legosteine packen wir in den Rucksack. Wofür braucht er denn Legosteine im Rucksack? Für den Himmel. Wieso das denn? Damit wir bereit sind. Wofür? Na, für den Himmel. Im Himmel wollen wir Lego spielen. Und zwar Tag und Nacht. Stell dir das mal vor. Das muss doch der Himmel sein. Lego spielen und nicht ins Bett müssen. Ein Moment, so sagt die Mutter, überlegte sie, ob sie ihnen erklären sollte, dass es im Himmel gar kein Lego gäbe. Oder gibt's Lego im Himmel? Sie erinnert sich an ihre eigene Kindheit, die Mutter. Das ist ja manchmal vielleicht auch ganz gut, wenn wir uns erinnern und uns zurückversetzen in unsere Kindheit. Und sie erinnert sich an ihre Niedergeschlagenheit, als ihre Eltern ihr, die ja jetzt Mutter ist, erklärt haben, wie der Himmel in Wahrheit sei. Sie hatte sich nämlich den Himmel auch vorgestellt, so als einen ganz aufregenden, wunderbaren, spaßigen Ort, so eine Art Disneyland mit Schokoladenbächen und gigantischen Rutschbahnen und Kuchen zum Frühstück und Fahrradfahren die ganze Nacht. Und dann erfuhr ich die Wahrheit über den Himmel. Gartenarbeit. Tag und Nacht, die ganze Ewigkeit im Garten arbeiten. Weinberge pflanzen. Welch eine Enttäuschung. Nun ist ja die Frage, wie stellst du dir eigentlich das ewige Leben, die neue Erde vor? Hast du da Vorstellungen? Was wirst du da tun? Wie wirst du da leben? Oder ist das so eine riesenlange Zeit, die nicht mehr zu Ende geht? So ein dahinplätscherndes Leben? Wie stellt ihr euch das vor auf der neuen Erde? Was kein Auge gesehen hat. Und wie stellst du dir das vor? Oder stellst du dir das lieber dann gar nicht vor? Na klar, das kann man sich nicht vorstellen. Also sagen wir den Kindern, also Legos bitte weg, das gibt's ja nicht auf der neuen Erde. Wie seht ihr das? Da ist jemand kreativ und sagt, wir können ja fantasieren. Was passiert denn da, wenn du so fantasierst? Tiere, hat dir jemand gesagt? Also als Kind habe ich immer so gedacht, mit Löwen spielen. Das wird gut. Ja, bitte. Ein Vorgeschmack, ja? Ja. Ja, wir können an die Schwelle treten und wir kriegen einen Vorgeschmack. Ja, bitte. Okay, der letzte Satz hat mir gefallen. Das war für ihn toll. Ich glaube, wir sind Adventgemeinde und Adventgemeinde ist Hoffnungsgemeinde. Und in diesem Jahr haben wir als Losung den kurzen und prägnanten Satz erhalten, dein Reich komme. Dieser Text aus dem Vaterunser lässt sich sicher aus den verschiedenen Perspektiven behandeln, aber ich möchte jetzt eine Perspektive beleuchten, nämlich das ist das Reich Gottes, das uns am Ende der Zeit geschenkt wird. Ja, sicher. Was du sagst, was kein Auge gesehen, das ist schon wohl wahr. Also das, was da kommt, übersteigt unser Fassungsvermögen. Und wenn ich diesen Ausdruck nenne, am Ende der Zeit, dann wird es da für mich schon schwierig. Wir sind so gebunden an Zeit und an Uhren und mit der Zeit gibt es dann auch Geschwindigkeit. Mit der Zeit messen wir Veränderungen. Wie ist denn das nach der Zeit? Wie ist denn Ewigkeit eigentlich? Wir merken, das geht so richtig in unser Gehirn nicht rein. Auf der anderen Seite steht im 1. Petrus 3, Vers 15, seid alle Zeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Ja, redet mal über die Hoffnung. Dann sagt jemand, na, was hast denn du für eine Hoffnung? Sagt ich, na ja, ich weiß es nicht so richtig. Kann ich dir nicht wirklich erklären. Ist das die Hoffnung? Ich möchte einen Text zur Grundlage unserer Predigtstunde nehmen, die sich im Alten Testament findet. Dieser Text ist etwas tückisch, aber ich denke, er kann uns bei dieser Frage weiterhelfen. Jesaja Kapitel 65. Jesaja Kapitel 65 ab Vers 17. Jesaja 65 ab Vers 17. Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Weinens noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur einige Tage leben. Oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe gilt, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bauen und bewohnen, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volks werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Händewerk werden meine Auserwählten genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn, und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten, wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden, der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Alles klar oder nicht? Alles in Ordnung mit dem Text? Da wird von Sterben gesprochen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, wie die Friedhöfe auf der neuen Erde aussehen? Na, irgendwo muss man dann doch die Leute begraben. Selbst wenn sie 300 oder 1000 Jahre alt werden und dann sterben, hier geht es doch um das Sterben, kein frühzeitiger Tod. Werden wir also doch Friedhöfe anlegen auf der neuen Erde? Ist eigentlich nicht die Hoffnung, die ihr habt, oder? Ich auch nicht. Und was machen wir mit diesem Text? Habt ihr da eine Ahnung? Wie geht ihr denn mit diesem Text um? Schon mal gelesen? Ja, ja. Jemand hat mir gesagt, als die Schriftrollen von Qumran gefunden wurden, da hat man ja auch die Jesaja-Rolle gefunden. Und das Faszinierende ist, das war eine Abschrift ungefähr zur Zeit, wo Jesus gelebt hat, also 2000 Jahre alt. Und jemand von den Wissenschaftlern wollte gleich mal Jesaja 65 nachgucken, ob das da auch wirklich so im Original so steht, vor 2000 Jahren steht es genauso. Also keine Hilfe von der Archäologie für diesen Text. Wem ist denn dieser Text gegeben worden? An wen richtet sich denn dieser Text? An das jüdische Volk. Natürlich, das ist eine Verheißung für das jüdische Volk. Und beschrieben wird ein Friedensreich. Und interessant, hier fehlt zum Beispiel auch die Auferstehung. Da wird nicht von der Auferstehung gesprochen in diesem Kapitel. Es wird von einem Reich des Friedens gesprochen. Für Israel. Und jetzt gibt es verschiedene Erklärungen, um das zu verstehen, was da steht. Erstens wäre es möglich zu sagen, nun gut, wie dieses Reich aussieht, wird orientalisch übertreibend symbolisch geschmückt, ausgedrückt. Ja, also ein Reich des Friedens auf dieser Erde, und vor lauter Überschwang werden die Worte immer größer. Es kann auch sein, dass Jesaja hier die Perspektiven vermischt, einmal das Reich des Friedens für Israel und das ewige Reich für die ganze Welt. Oder andere sagen, es ist eine fortschreitende Offenbarung. Was Jesaja erst ansatzweise erkannte, wird in der Johannes-Offenbarung zur Vollendung gebracht. Wie auch immer, wir kommen nicht umhin festzustellen, dass der Text zuerst dem Volk Israel galt. Das geht aus dem Kontext ganz klar hervor. Und was wir auch feststellen müssen, ist, dass die Worte der Johannes das aufnehmen, was Jesaja beschrieben hat. Könnt ihr mit diesen Gedanken leben? Ja? Also das, was hier Jesaja beschreibt, ist nicht die vollendete Beschreibung des ewigen Lebens. Die finden wir erst in der Offenbarung. Aber der Grund, der Boden dessen, was in der Offenbarung steht, ist im Alten Testament schon zu finden. Jetzt möchte ich nämlich noch einen weiteren Schritt mit euch gehen und fragen, was wird denn dem Volk Israel gezeigt? Was ist denn das für ein Leben, was da beschrieben wird? Dazu ist es wichtig, sich in die damalige Zeit hineinzuversetzen. Was hat denn dieses Volk immer wieder erlebt? Es erlebte immer wieder kriegerische Auseinandersetzungen. Das waren nicht nur militärische Konfrontationen, sondern immer auch die Bedrohung für Leib und Leben. Und vielleicht können das unsere Flüchtlinge nachvollziehen, was das bedeutet. Man baut sich was auf und dann flieht man. Man ist weg, man steht vor dem Nichts. Eine Frustration aller Sehnsüchte und Wünsche. Versucht euch doch bitte in die Lage hineinzuversetzen. Ihr baut mühselig an eurem Haus. In Eigenleistung, 3 Jahre lang. Endlich ist fast alles fertig. Ihr habt ein großes Einweihungsfest geplant. Es soll ein großer Auftakt werden. 2 Monate noch ackern, dann habt ihr es geschafft. Doch bevor ihr einziehen könnt, bricht ein Krieg aus und euer Haus wird getroffen und es ist alles in Schutt und Asche. Einige von euch haben das vielleicht noch buchstäblich miterlebt. Aber das war die Situation im Volk Israel. Man baut sich etwas auf und bevor man es wirklich nutzen kann, genießen kann, gebrauchen kann, wird es zerstört. Dieses Leben hat sich immer wieder wiederholt. Oder ihr legt einen Garten an. Bei einigen Sachen geht es ja schnell. So Gartenkresse ist ja im Nu da. Ne? Aber dann habt ihr einen kleinen Apfelbaum gepflanzt. Oder wir werden so einen kleinen Walnussbaum pflanzen in diesem Jahr. Ja, bis der seine Früchte trägt, muss man schon eine Zeit lang warten. Und jetzt seid ihr kurz davor zu sagen, oh, dieses Jahr, das wird das erste richtige Erntejahr werden. Und dann kommt so eine Horde von Soldaten und die trampelt euch den ganzen Garten kaputt. Das war die Situation im Volk Israel. Und dann sagt Jesaja, ihr werdet Weinberge pflanzen. Ich kenne mich bei Weinbergen nicht so aus. Es soll auch eine ziemlich anstrengende Situation sein und langwierig. Und sagt, und das, was ihr gepflanzt habt, das werdet ihr auch genießen. Ist das nicht eine wunderbare Verheißung? Es muss wie Musik in den Ohren seines Volkes geklungen haben. Sie werden Häuser bauen und sie auch bewohnen. Da kommt nicht so ein feindliches Land und sagt so, raus mit euch, wir wohnen jetzt in euren Häusern, die ihr gerade mal aufgebaut habt. Sondern ihr werdet in den Häusern wohnen, die ihr gebaut habt. Das ist eigentlich so etwas ganz Unaufgeregtes in gewisser Weise, wenn man sagt, ich plane was und dann mache ich es auch. Und dann kommt es auch zum Ziel. Das erleben wir ja andauernd. Das wird als die große Hoffnung beschrieben. Auf der anderen Seite, ich kann mich erinnern, in Friedensau hatten wir eine junge afrikanische Familie, die solch eine Situation erlebt hat. Sie zeigten uns das Kinderzimmer. Sie erwarteten ihr erstes Kind. Voller Liebe war alles hergerichtet. An alles war gedacht. Und voller Stolz zeigten sie uns das Zimmer. Und einen Monat später Fehlgeburt. Das bricht einem das Herz, ja? Man sieht dieses Zimmer vor Augen, wie es hergerichtet ist. Da ist unsere Hoffnung, da ist unsere Sehnsucht, das hoffen wir. Und dann kommt was dazwischen. Wenn wir uns anschauen, was Jesaja sagt, dann sagt er eigentlich, das Leben kommt zum Ziel. Auf dem Weg zum Ziel werdet ihr nicht unterbrochen. Das Kind kommt gesund zur Welt. Das Haus, das ihr gebaut habt, werdet ihr auch bewohnen. Den Garten, den ihr angepflanzt habt, den werdet ihr auch nutzen können. Da könnt ihr auch ernten. Das Leben kommt zum Ziel. Ich nehme euch noch mal ein bisschen gedanklich auf eine andere Reise. Im Christentum gibt es ja 2 Vorstellungen von Hoffnung. Die eine Vorstellung sagt, nach dem Tod geht meine Seele zu Gott und dann bin ich bei Gott und dann fängt die Ewigkeit an. Ich nenne das eine geistige Vorstellung der Ewigkeit. Man schwebt irgendwo im Raum herum, man ist noch da, wie genau wissen wir nicht. Und dann gibt es eine buchstäbliche, eine schöpfungsorientierte Hoffnung, die wir im Alten Testament finden, weil der Mensch als Einheit gesehen wird und Gott der Schöpfer des Lebens ist. Die Schöpfung ist doch nicht das Gefängnis der Seele, ist doch nicht das Gefängnis des wahren Lebens. Aber im wahren Leben gibt es gelingendes und nicht gelingendes Leben. Und wenn wir mit nicht gelingendem Leben konfrontiert werden, dann tut es uns weh. Das kann unser eigenes Versagen sein. Das kann etwas sein, was wir selber kaputt machen. Das kann eine Zerstörung sein, die von außen kommt. Und jetzt sagt uns die Bibel, das Problem ist nicht das Leben, denn das Leben kommt von Gott. Das Problem ist die Sünde, die das Leben zerstört. Wir müssen uns also nicht aus diesem Leben herauskatapultieren irgendwann, damit wir von diesem Leben uns entfernen, sondern Gott sagt, ich schaffe das Leben neu. Und in diesem neuen Leben kommt das Leben zu seinem Ziel. Dass das Buch der Offenbarung nun auf diesen Aussagen des Jesaja fußt, bedeutet auch für unsere Hoffnung, dass unsere Hoffnung eine lebensbejahende Hoffnung ist. Es ist die Sehnsucht nach dem Leben und die Freude am Dasein, die in unserer Erfahrung immer wieder auch durchkreuzt wird. Und da sagt uns die Bibel, eines Tages ist das vorbei. Das Leben kommt zu seinem Ziel. Nicht das Leben ist das Problem, sondern die Augenblicke, wo das Leben zerstört wird, wo wir ausgeliefert sind der Ungerechtigkeit, der Vergeblichkeit und der Sinnlosigkeit. Ihr Hausfrauen, kennt ihr das? Ihr habt etwas Wunderbares zurechtgemacht, wollt euren Gästen was Schönes servieren, schiebt das ganze Ding in den Ofen. Und irgendwas geht schief und dann denkt ihr, oh nein, die ganze Mühe umsonst. Dieses Umsonst ist es, was das Problem ist. Und das, so sagt uns die Bibel, wird eines Tages vorbei sein. Also, Jesus möchte nicht, dass wir durch unsere Hoffnung das Leben entwerten und verraten. Das wäre Dualismus. Wir sollen nicht sagen, die Erde ist schlecht. Ich warte ja auf den Himmel, auf den neuen Himmel. Das Lebensbejahende der Hoffnung wendet sich auch jetzt dem Leben zu. Denn dieses Leben, das wir leben, ist ja auch Gottes Geschenk. Wenn wir unser Leben oder unsere Hoffnung vergeistigen und gar nicht genau wissen, was da so auf uns zukommt, dann kommt es manchmal auch so zu Überlegungen, die ich auch ab und zu höre. Und da sagt jemand, naja, wenn ich älter bin, dann kann Jesus gerne wiederkommen. Aber jetzt habe ich mir gerade einen dicken, schnellen Wagen geleistet. Den möchte ich doch nochmal ausprobieren. Den möchte ich doch auch nochmal genießen. Und dann denke ich mir, was ist da für ein Denken? Da steckt doch das Denken. Auf der neuen Erde wird es weniger interessant, als wenn ich hinter dem Steuerrad bin und mit 200 auf der Autobahn durchdüse. Und dann versuche ich jetzt mal zu übertragen, was der Jesaja gesagt hat. Dann sage ich, du kannst mit 500 auf der Autobahn düsen auf der neuen Erde. Und weißt du was? Du verschmutzt weder die Umwelt, noch wird dir irgendein Unfall passieren dabei. Das ist der Unterschied. Es wäre doch fatal, wenn wir sagen würden, naja, auf der neuen Erde ist alles so ein bisschen ruhiger und langweiliger und ewiger. Und da hast du so schön gesagt, dein Sohn sagte, das wird toll. Das ist das Gefühl, was ich uns gerne vermitteln möchte. Das wird toll auf der neuen Erde. Schwester Weid schreibt, jede Anlage wird weiterentwickelt werden. Jede Fähigkeit wird zunehmen. Und darum sage ich euch, was ich mir auf der neuen Erde vorgestellt habe. Ich spiele Bassgitarre. Und wenn ich dann Leute sehe, die das richtig gut gestudiert haben und gelernt haben, dann denke ich, oh, was bin ich doch für ein Stümper. Und dann sage ich, auf der neuen Erde, da werde ich mir die Leute suchen, die das richtig gut können. Und die werden mir mal richtig ausgiebig Bassunterricht geben. So stelle ich mir die neue Erde vor. schreibt Ellen White, jede Anlage wird entwickelt werden. Wahrscheinlich ist bei mir so eine kleine Anlage, aber die ist nicht entwickelt. Auf der neuen Erde habe ich Zeit, diese Anlage zu entwickeln. Dort werden unsterbliche Geister mit unermüdlicher Freude die Wunder der schöpferischen Macht und die Geheimnisse der erlösenden Liebe betrachten. Dort wird kein grausamer, betrügerischer Feind sein, um zur Gottvergessenheit zu verführen. Jede Anlage wird entwickelt werden, jede Fähigkeit zunehmen. Die wachsenden Kenntnisse werden weder das Gedächtnis ermüden noch die Tatkraft erschöpfen. Die größten Unternehmungen können ausgeführt, die erhabensten Bemühungen erreicht, das höchste Verlangen verwirklicht werden. Da steckt was drin. Und das können wir mit unserem Lebensgefühl verbinden. Ich stelle mir das Leben auf der neuen Erde ungemein spannend vor. Und was soll die Mutter ihren Kindern mit Lego sagen? Bitte nicht, gibt's nicht. Muss immer alles aufgeräumt sein auf der neuen Erde. Nein, der muss sagen, weißt du was, auf der neuen Erde, das wird noch viel spannender als Lego spielen. Und zwar 3 Wochen durch, ohne ins Bett gehen müssen. Das ist die Stimmung. Das ist die lebensbejahende Situation. Wenn wir über die lebensbejahende Hoffnung sprechen, dann gibt es etwas in unserer Adventgeschichte, das mich von Anfang an fasziniert. Ja, es gab von Anfang an diese starke Betonung der nahen Wiederkunft. Gleichzeitig waren die Anfänger unserer Adventgemeinde ganz stark im sozialen Bereich tätig. Von Anfang an. Viele Anhänger der Miller-Bewegung waren in sozialen Reformbewegungen aktiv gewesen. Und die bevorstehende Wiederkunft Christi bedeutete für sie nicht die Preisgabe, sondern die baldige Verwirklichung ihrer Ideale. Auch unter den sabbathaltenden Adventisten waren aktive Reformer zu finden, die die Sünde der Sklaverei anprangerten, die sich für die Bekämpfung sozialer Übel eingesetzt haben. Seit ihrer Gründung als Religionsgemeinschaft 1863 haben sich die Adventisten auf vielfältige Weise gesellschaftlich engagiert. Auf pädagogischem, präventivem, sozialkarikativem Gebiet, aber auch in gesellschaftlichen und sozialpolitischen Fragen. Und dann denken wir an das Gesundkostwerk hier in Lüneburg, dann denken wir an das Krankenhaus in Berlin, dann denken wir an die Universitäten. Und dann sagen wir, oh Leute, was macht ihr denn? Christus kommt doch bald wieder. Müssen wir uns darum kümmern? Ja, denn wir kümmern uns um das Leben, das wir jetzt als Gottesgeschenk betrachten. Und auf der neuen Erde wird das Leben weitergehen. Aber es wird zum Ziel kommen. Das, was hier immer wieder kaputt geht, das, was hier immer wieder ins Leere läuft, das wird es nicht mehr geben, denn die Sünde wird nicht mehr sein. Das Leben wird sein. So heißt es, dass die christliche Gemeinde in der Erwartung der neuen Welt lebt, zugleich aber auch in der Verantwortung für die jetzige. Ja, die Hoffnung auf das Kommende. Und ich erinnere uns daran, wir glauben ja nicht an eine Hoffnung, die sich vergeistigt, die sich bewusst abtrennt von Leben, sondern wir glauben ja an eine buchstäbliche Neuschöpfung. Diese Hoffnung begründet sogar die Verantwortung für die Gegenwart. Ich liebe ja, was Bonhoeffer sagt. Es gibt Menschen, die es für unernst, Christen, die es für unfromm halten, auf eine bessere irdische Zukunft zu hoffen und sich auf sie vorzubereiten. Sie glauben an das Chaos, die Unordnung, die Katastrophe als den Sinn des gegenwärtigen Geschehens. Und entziehen sich in Resignation oder frommer Weltflucht der Verantwortung für das Weiterleben, für den neuen Aufbau, für die kommenden Geschlechter. Mag sein, dass der jüngste Tag morgen anbricht, dann wollen wir gern die Arbeit für eine bessere Zukunft aus der Hand legen. Vorher aber nicht. Oder Bodelschwing hat gesagt, jede echte Hoffnung gestaltet die Gegenwart. Wir sind Adventgemeinde. Wir sind Hoffnungsgemeinde. Welche Hoffnung haben wir denn? Eine langweilige, vergeistigte, nebulöse, nicht näher beschreibbare Hoffnung? Oder ist es die Hoffnung an das Leben? Die Hoffnung auf den neuen Himmel und die neue Erde, also auf Schöpfung, auf Leben ohne Sünde und ohne Leid, auf Leben, das zum Ziel kommt. Ist das unsere Hoffnung? Dann hat das zwei Auswirkungen. Auf der einen Seite, fand den Satz so schön, das wird toll werden. Wir können uns darauf vorbereiten. Und auf der anderen Seite lassen wir das gegenwärtige Leben nicht verraten. Das ist unser Bereich für das Jetzt, von Gott geschenkt. Jeder Tag ist Gottes Geschenk. Und jeden Tag wollen wir gestalten zum Wohle anderer. Gott schenke uns Gnade, dass wir so Hoffnungsgemeinde sein können. Amen.